Hallo, ich bin Florian, ich bin Fotograf und Hamburg-Marketeer und sitze immer noch in meinem Homeoffice und an den anderen Leitungen.
In der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad, und gemeinsam sind wir die echten Papas. Und wir sind nicht synchron, aber das ist egal.
Nee, aber es wird immer besser, habe ich so das Gefühl. Und heute bestreiten wir unseren Podcast nicht zu zweit, sondern wir haben uns wieder einen Gesprächspartner geholt, und das ist Kevin. Und Kevin und sein Ehemann René, die kennen viele von euch vielleicht von Instagram, wo sie als Papa Pi unterwegs sind und ihr gemeinsames Leben über als Regenbogenfamilie mit zwei Pflegekindern berichten.
Genau, und ganz aktuell sind die beiden mit ihren zwei Kids auch auf dem Cover der aktuellen Ausgabe von Men's Health Dad. Und im selbst kommen sie natürlich auch noch zu Wort, aber nicht abschließend, weshalb wir heute nochmal den Kevin hier im Podcast eingeladen haben. Und deshalb erstmal herzlich willkommen, Kevin. Hallo.
Vielen Dank und hallo.
Schön, dass du da bist. Also wie gesagt, wir machen immer diesen Schlachtruf, echte Papas zu zweit. Normalerweise müsste man ihn jetzt sogar zu dritt machen, aber da wir schon zu zweit gemerkt haben, dass wir nicht synchron sind, sparen wir uns das heute und fangen gleich mal mit der ersten Frage an. Papa Pi, also man kennt dich und deinen Mann René als Papa Pi. Ihr habt einen Blog, auf Instagram kennt man euch, und Papa Pi ist ja ein zusammengesetztes Kunstwort aus Papa und Papi. Wer von euch beiden ist denn eigentlich der Papa und wer von euch beiden ist Papi?
Ich bin Papi und René, mein Mann, ist Papa. Das haben wir irgendwann mal unserem Sohn so angeboten, als er irgendwann anfing, Baba zu sagen, und wir gemerkt haben, dass es für ihn und aber auch für uns schwierig wird, eine Unterscheidung zu finden. Und dann haben wir irgendwann angeboten, dass man doch Papa und Papi nehmen könnte. Und dann hat, glaube ich, er sogar selbst entschieden, dass René Papa sein soll und ich Papi bin. Und irgendwann saß er dann auf der Toilette, während René duschte, und er fragte: "Und wo ist Papi?" Und von diesem Tag an durfte es nie wieder verwechselt werden, und wehe, irgendjemand, und sei es in der Kita oder sonst wo, nannte mich Papa, dann wurde aber erstmal geschimpft, weil es für ihn so klar war, dass ich ja Papi war. Also für ihn war dann gar nicht mehr das ein Spitzname oder ein Kosename für Papa, sondern für ihn war das die Bezeichnung für mich. Und das ist es bis heute, und das ist echt ganz süß. Mittlerweile auch, wie auch unsere Tochter dann mit diesen Begrifflichkeiten umgeht.
Schwul mit Familienwunsch, das ging lange Zeit ja überhaupt nicht zusammen. Wie war das für euch, Kevin? Dazu muss man ja sagen, und das müssen die Hörer auch wissen, dass euer Altersunterschied ja relativ groß ist. Also dein Mann René war, als ihr euch kennengelernt habt, bereits 37, glaube ich, und du 19 oder Anfang 20. Das heißt, da hatte man ja schon eine gewisse Vorgeschichte. Wie war das?
So ist das. So ist das. Jetzt möchte ich ganz kurz dazu sagen, es ist gerade René dazugekommen, weil Homeschooling ist dann für heute zu Ende. Es hat dann irgendwie nicht so gut geklappt, und die
Tochter drumherum springt. Hallo, guten Morgen, ihr beiden.
Hallo.
Guten Morgen.
Ich kann René jetzt auch gerne noch mit antworten und einsteigen. Ja, wie war das? Ich meine, also ich bin 21 geworden, eine Woche bevor wir uns kennengelernt haben, und René war richtigerweise 37 und ist kurz darauf 38 geworden. Und Kinder waren tatsächlich eigentlich schon immer Thema auch, also bei mir natürlich sicherlich irgendwie anders, weil ich so jung war, aber per se bin ich immer mit meinem Bruder, mit Familie sehr eng groß geworden, und auch René war immer sehr eng verbunden mit seiner Schwester und ihren Kindern, und daher gesehen war von Anfang an für uns Kinder und Familie immer ein sehr wichtiges Thema, das einen sehr hohen Stellenwert hatte, oder?
Ja, da muss man natürlich dazu sagen, dass ich in meinem dann doch etwas höheren Alter das eigentlich eher schon abgehakt hatte. Und dann war Kevin derjenige, der mit seiner, wie soll ich denn sagen, mit seiner unbedarften Art und mit seinem Glauben an daran, dass alles gut wird, derjenige, der es so vorangetrieben hat und diesen Gedanken dann erstmal wieder zum Leben erweckt hat bei mir. Und ja, dann hat es ja natürlich eine Weile gedauert. Wir waren ja erstmal eine Weile zusammen, haben unser Leben erstmal sortiert und uns sortiert.
Ich meine, wie gesagt, ich war ja 21, ne?
Erst so eine Ausbildung an, die Schauspielausbildung, da habe ich ihn noch zugedrängt, habe gesagt, mach das noch, egal was da noch kommt im Leben, dann kannst du sagen, du hast das probiert. Und dann haben wir noch das ganze Haus renoviert, über ein Jahr lang, super anstrengend. Und dann irgendwann waren wir so ein bisschen gesettelt, haben geheiratet und losgelöst vor der Heirat fing es dann schon an.
Fing es schon vorher an, genau, ja. Dass wir uns Gedanken
haben. Und dann haben wir gesagt, das würden wir doch noch gerne zusammen machen.
Okay, da muss ich einmal kurz einhaken, weil du gesagt hast, René, du hast es schon abgehakt. Also ja. Das war tatsächlich für dich irgendwie, da war schon eigentlich ein Wunsch da und aufgrund der Umstände, es gab ja noch nicht mal die Möglichkeit zu heiraten lange Zeit, hattest du es für dich abgeschlossen, aber scheinbar ja nicht total begraben, oder? Du hast es ja relativ schnell wieder ausgegraben oder hat das eine Zeit gedauert?
Naja, das war irgendwie so, ich war auch Scheidungskind, wie Kevin ja auch das verbindet uns. Und irgendwie, also für mich lag das immer eher so am passenden Partner, weil ich hatte mir die Idealvorstellung, dass Kinder bei ihren Eltern aufwachsen sollen. Ich weiß jetzt uraltmodisch, ja, total spießig, aber ich fand es, weil ich eben selbst diese für mich unschöne Erfahrung gemacht hatte, dass meine Familie auseinandergebrochen war, weil meine Eltern sich getrennt hatten, war für mich immer eine Voraussetzung, ich habe einen Partner, bei dem ich mir wirklich sicher bin, das wird funktionieren. Und das hatte ich einfach nicht vorher. Ich hatte zwar drei lange Beziehungen, aber kann mich auch erinnern, als ich 30 wurde, hat meine Mutter ganz süß damals auch gesagt, wenn du noch Kinder haben willst, dann mach jetzt mal, weil ich bin noch fit genug, ich kann mich kümmern, dann kannst du trotzdem weiter deinem Beruf nachgehen nebenher, dann bin ich für deine Kinder da. Aber da hatte ich auch nicht den passenden Partner. So, und das war eigentlich auch so der Hauptgrund, weil ich damit Kevin gemerkt habe, boah, hier ist der Partner, auf den ich mich verlassen kann. Der ist total idealistisch, mein Mann, und hat ja wirklich mit glühendem Eifer für die Idee gebrannt, Kinder zu haben. Und dann habe ich gedacht, ey, komm, das so alt bist du noch nicht. So alt habe ich mich auch nie gefühlt, auch heute noch nicht. Ich habe keine Zeit, alt zu werden hier in dem Laden. Und dann habe ich gedacht, ey, komm, dann machen wir das. Weil das war das Ausschlaggebende, dass ich mit Kevin wirklich einen Partner hatte, mit dem ich dachte, das schaffen wir zusammen. Wir bleiben auch zusammen und die Kinder haben dann ein behütetes Zuhause.
Normalerweise dauert ja jetzt so eine Schwangerschaft 9 Monate.
Ja.
Eigentlich. Wie war das bei euch?
Tatsächlich, absurderweise, haben wir hinterher nachgerechnet und das waren fast 9 Monate. Also wir haben im April
2014 hatten wir ein Infogespräch.
Genau, also ich hatte dann einfach beim Jugendamt angerufen, nachdem wir alle möglichen Optionen für uns überlegt hatten und habe dann einfach da angerufen, ein Informationsgespräch ausgemacht und das war im April 14 und im November 14 und da fange ich jetzt quasi mit unserer Schwangerschaft an, da hatten wir das sogenannte Vorbereitungsseminar beim Jugendamt und dann, nachdem wir das durchlaufen hatten, sind wir dann in den Bewerbungspool gekommen, mussten uns dann noch mit also wirklich ganz, ganz vielen Papierkram und wirklich Gesprächen und das war ganz schön aufwendig, was auch wichtig ist, aber es war auch ziemlich kräftezehrend, mussten wir uns dann erstmal noch beweisen sozusagen, wurden überprüft und kamen dann in die Kartei und dann kam das Jugendamt irgendwann auf uns zu und das war dann tatsächlich ungefähr 9 Monate.
Im Sommer 2015, genau, das Sommer war fast 9 Monate.
Genau, ja. Im Sommer 2015 kamen sie auf uns zu und sagten, da wäre jemand und dann haben wir dann erst noch geheiratet und das war so lange geplant und gesagt, oh, das würden wir jetzt aber schon erst gerne machen und dann soll es vielleicht nicht so sein und dann ist vielleicht dieses Kind jetzt nicht das Passende für uns und danach geht's auch noch in die Flitterwochen und als wir aus den Flitterwochen wiederkamen, da rief dann das Jugendamt an und sagte dann so, übrigens, der kleine Mann wäre immer noch da und dann ist er auch am 3. September 2015 bei uns eingezogen, genau. Was dann, wie gesagt, am Ende ziemlich genau 9 Monate waren.
Toll. Ich muss einmal nachhaken. Wie alt war da euer Sohn, als er zu euch gekommen ist?
3,5 Jahre.
Okay, also 9 Monate normale Schwangerschaft, aber dann kein Säugling.
Aber dann hast du keinen Neugeborenen, sondern
genau, dann einen, volle Kanne gleich reingesprungen, ja.
Ganz schön viel Gepäck mitbringt, genau.
Ist das denn der normale Zeitrahmen? Also dauert das immer so ungefähr 9 Monate, wenn man sich bewirbt?
Ja, also haben das von anderen auch gehört, so um ein Jahr dauert so in etwa bei den meisten. Manchmal geht es auch schneller. Das hat auch den Hintergrund, dass einfach der Bedarf recht hoch ist. Es sind halt viele Pflegekinder, die untergebracht werden müssen. Also es ändert sich auch mal, aber im Moment geht der Trend eher dahin, weil einfach die Jugendämter heute viel mehr beobachten, was passiert und Kinder einfach manchmal doch dann früher rausnehmen, bevor da Schlimmstes passiert. Und also aus unserer Erfahrung hier in der Umgebung sind die Jugendämter suchen oft händeringend nach Pflegeeltern. Und so kann es dann passieren. Es gibt dann Pflichtseminare, die man erfüllen soll, aber in Einzelfällen sagt man dann eben, okay, das Kindeswohl ist jetzt hier wichtiger. Ob wir dieses Rechtsseminar jetzt schon gemacht haben oder nicht, ist jetzt mal zweitrangig. Deswegen kann es sein, dass diese Phasen sich dann manchmal ein bisschen verkürzen, ja, dass man sagt, da wird trotzdem ein Kind vermittelt, obwohl vielleicht eine Standardformalie noch nicht erfüllt ist, ja.
Und das kommt natürlich auch ganz, ganz stark auf A, den Fall an des Kindes und natürlich auch auf die Bewerberpaare. Es gibt natürlich auch heterosexuelle Paare, die schon Leibtierkinder haben und dann sich zu entscheiden, noch ein zweites, drittes Kind auf, also zu haben zu wollen und das als Pflegekind aufzunehmen. Und die haben natürlich einfach schon viel mehr Erfahrung, was Erziehung angeht, als jetzt zum Beispiel wir zwei, sage ich jetzt mal so, ohne dass das jetzt unbedingt am Zeitfaktor hängt. Oder es gibt Paare, die aus dem pädagogischen Bereich kommen, auch Erzieher sind oder Lehrer sind und die ganz gezielt sagen, wir bewerben uns für eine pädagogische Stelle, das heißt für besonders schwierige Fälle, für Kinder, die es besonders schwer getroffen haben, und die werden auch besonders händeringend gesucht und die brauchen dann auch gegebenenfalls nicht ganz so einen langen Weg, weil man halt weiß, die haben einfach schon das Know-how und die haben das Wissen, was es braucht.
Also, aber die Basisüberprüfungen sind schon für alle gleich und die sind schon sehr intensiv. Also wir mussten zum Beispiel unsere Finanzen offenlegen, wir mussten zum Gesundheitsamt uns da überprüfen lassen auf Herz und Nieren, dass wir keine, es ging im Wesentlichen darum, dass wir keine lebensverkürzenden und keine
bedrohlichen
Krankheiten haben.
Und das einfach unter dem Hintergrund, Entschuldigung, das geht einfach dann immer darum, nicht um irgendwie zu diskriminieren, sondern das Jugendamt sagt einfach, diese Kinder haben schon so viel erlebt, im schlimmsten Fall vielleicht schon mehrere Bindungsabbrüche gehabt, also A, von der leiblichen Familie, dann vielleicht im Heim oder eine Bereitschaftspflegefamilie, und da möchte man einfach dann
sicherstellen,
einen möglichst idealen Fall an Eltern haben, dass sie dann nicht eben 2 Jahre, 3 Jahre später, weil ein Elternteil vielleicht an Krebs erkrankt ist, dann wieder einen Bindungsabbruch haben. Das ist tatsächlich einfach der Hintergrund, warum so genau geguckt wird.
Ja, verstehe ich total. Ihr habt euch jetzt für Pflegekinder entschieden. Gab es für euch in eurem Rahmen noch andere Optionen? Also es gibt ja da noch so Leihmutterschaft, Co-Parenting, oder habt ihr euch wirklich nur gezielt dafür entschieden?
Tatsächlich wollten wir eigentlich nie Pflegekinder aufnehmen, weil ich das aus meiner Familie kannte, also von meinem Vater, der hat, nachdem meine Eltern sich getrennt haben, mit seiner neuen Frau Pflegekinder aufgenommen, und das waren so die schwierigeren Fälle, und René kannte das von einem Arbeitskollegen, wie lange das dauern kann, oder früher vor allem, so wie lange es gedauert hat, bis dann so ein Pflegekind auf Dauer wirklich sicher in der Pflegefamilie bleibt, und daher gesehen kannten wir genau wie so viele andere nur die negativen Seiten und hatten nur dieses fiese Klischeebild und dachten auf gar keinen Fall Pflegefamilie. Wir gucken mal nach Adoption. Leihmutterschaft kam für uns nicht in Frage aus moralischen Gründen und finanziellen. Das muss man einfach sagen. Also eine Leihmutterschaft ist ja in Deutschland nicht erlaubt, nur in den USA. Und da muss man mit einem sechsstelligen Betrag rechnen für einen Versuch. Es kann dann, also wir haben dann mal Kontakt gehabt zu einem homosexuellen Paar, die haben 250.000 Euro bezahlt, weil 2 Versuche nicht geklappt haben. Und das muss man natürlich auch einfach haben, ne? So, und dann haben wir halt gesagt, okay, wir müssten hier unser Haus verkaufen und in eine kleine Stadtwohnung ziehen, um überhaupt Kinder in unser Leben zu bekommen. Und dann haben wir gesagt, ja, aber es geht ja gerade nicht um unser Haus mit so einem großen Garten, in dem wir Kinder haben wollen. Und deswegen war das dann für uns keine Möglichkeit. Und
ja, in Auslandsadoption, da hat man auch oft das Problem, dass 2 Männerpaare nicht anerkannt werden. Ich kann mich noch erinnern, dass wir mal in der Ukraine, war damals mal ein großer Bericht, da sind viele, viele Kinder in Kinderheimen, aber da gäbe es die Möglichkeit einfach gar nicht für 2 Männer. Und auch da, Auslandsadoptionen laufen über Agenturen, auch das fängt an mit Basisgebühren von 30.000 Euro und steigert sich dann mit jeder kleinen Aktion. Also es kostet alles irre viel Geld und das hatten wir einfach nicht. Das war jetzt keine Option für uns.
Bei der Auslandsadoption muss man irgendwie auch längere Zeit dann vor Ort sein, was man bei einer Leihmutterschaft übrigens auch sein muss. Da muss ein Elternteil irgendwie 2-3 Monate in den USA sein, um die Papiere zu bekommen, um dann das Kind überhaupt legal mitnehmen zu dürfen. Und ähnlich ist es dann auch bei einer Auslandsadoption. Und das muss man ja auch finanziell und auch vom Arbeitgeber stemmen können. Und das war deswegen für uns auch keine Möglichkeit.
Und Co-Parenting oder beziehungsweise auch so im Laufe meines Lebens ist mir das 1-2 Mal begegnet. Das ist auch Freundinnen von mir, die allein lebten, fragten, ob sie mein Erbgut haben dürften, um ein Kind auf die Welt zu bringen. Und da muss ich sagen, kam für mich dann deshalb nicht in Frage, weil ich mit Kevin zusammen das Kind großziehen wollte, ohne dass uns da jemand reinredet. Das haben wir zwar, Gott sei Dank, in sehr abgeschwächter Form auch, aber es wäre natürlich nochmal was anderes, wenn es dann jemand ist, eine Freundin oder jemand Bekanntes, die dann miterziehen möchte. Das konnten wir uns für uns nicht vorstellen. Wir wollten unsere Kinder schon gemeinsam erziehen und großziehen.
Genau, also Co-Parenting generell, für die, die es jetzt auch nicht wissen, die zuhören, das geht darum, dass ein Mann und eine Frau, die nicht klassischerweise in einer Liebesbeziehung leben, gemeinsam sich entscheiden, ein Kind zu bekommen. Das kommt ganz oft vor, auch tatsächlich zwischen einem homosexuellen Mann und einer lesbischen Frau, die dann unabhängig voneinander logischerweise auch wieder Partner haben, und dann lebt dieses Kind, wie auch bei Scheidungsfamilien, wie bei Patchwork-Familien, Tage dort, 5 Tage dort oder jedes zweite Wochenende wird gewechselt. Funktioniert super, wird sich alles geteilt. Das war, wie gesagt, aber einfach was, was wir für uns nicht wollten und uns so nicht vorstellen konnten. Und deswegen.
Okay, also da kennt ihr tatsächlich auch Fälle in eurem Bekanntenkreis, die das so gemacht haben. Weil ich finde, gerade beim Co-Parenting, das ist ein Thema, das liest man oft, weil es einfach auch sehr ungewöhnlich ist. Aber also ich persönlich zum Beispiel, ich glaube, ich kenne niemanden. Und dann hat man immer so das Gefühl, dass das von der Presse gerne auch mal so ein bisschen rausgepickt wird und herausgestellt, obwohl es eigentlich doch sehr unüblich ist. Aber die Erfahrung habt ihr nicht gemacht. Also da habt ihr durchaus Leute in eurem Bekanntenkreis.
Ja, genau. Also wir kennen eine Kollegin und einen Kollegen bei Lufthansa, die nicht gemeinsam das Kind haben, aber wir kennen 2 Fälle quasi und da funktioniert das ganz wunderbar. Ja. Und da können wir jetzt auch überhaupt nichts Negatives zu sagen. Es ist tatsächlich einfach nur ein Modell, was wir für uns nicht passend erachtet haben, ganz einfach. Und ja, dann sind wir am Ende doch wieder bei Pflegefamilie angekommen. Weil es dann tatsächlich erstmal ganz unromantisch die einzige Variante war, um noch Kinder in unserem Leben zu
haben. Also verändert hat. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, wir haben uns informiert und dann haben wir eben gelernt, das ist ja der Klassiker, dass alle mir sagen, ja, aber die Kinder musst du doch irgendwann wieder hergeben. Und es ist tatsächlich so, dass es in der Theorie möglich ist, ja, aber in der Praxis einfach immer seltener vorkommt, ja. Und das ist einfach alles viel vorsichtiger heute angegangen wird, auch seitens des Jugendamtes und die Fälle oft klarer sind. Also es lässt sich klarer absehen vorher, dass die Wahrscheinlichkeit bei 99,99% liegt, dass das Kind bei uns bleibt. Und dann kann man dann auch anders rangehen und anders mit umgehen.
Okay.
Also mich würde noch mal ein anderes Thema, was aber genauso interessant und wichtig ist, finde ich, ist die Rollenverteilung, die man jetzt ja von ganz klassischen Familien irgendwie ja, die schon vorgegeben ist, dadurch, dass es Vater und Mutter gibt, Frau und Mann und natürlich auch für einige Diskussionen auch innerhalb der Familien sorgt. Einfach weil viel klassische, konventionelle Rollenverteilung heute gar nicht mehr gelebt werden wollen oder sollen. Wie ist das eigentlich bei euch?
Ja, das ist spannend. Da haben wir uns erst gar keine Gedanken drüber gemacht. Und dann hat sich das echt, glaube ich, wie bei allen Familien, einfach so ergeben. Also es ist auch...
Naja, schon ganz einfach so ergeben ist ja nicht, weil das, was Marco sagt, stimmt ja schon, dass in der heterosexuellen, heteronormalfamilie ist ja immer noch so, was ja genau dieses Rollenklischee auch hat, dass die Frau bleibt zu Hause, der Mann geht arbeiten, die Frau macht den Haushalt irgendwie, ne? So ergeben sich dann die Rollen.
Ja, aber das verändert sich doch auch.
Ja, schon, aber ich meine generell, darum geht es jetzt ja um genau diese Diskussion und deswegen einfach so ergeben hat sich es bei uns ja per se nicht, sondern es war schon so, dass klar war, ich bleibe zu Hause, weil René einfach besser verdient. Okay. Das haben wir einfach finanziell ganz klar entschieden, das wäre sonst einfach mit Haus und Garten und allem nicht möglich gewesen. Und daher gesehen haben sich natürlich gewisse Rollen schon eingespielt, aber im Haushalt zum Beispiel war ganz klar, René von Anfang an gesagt, dass er sich da beteiligen möchte und dass es nicht so einfach wird, dass ich jetzt den Haushalt mache und er nicht, sondern da haben wir einfach auch ganz klare...
Ja, aber da hat sich auch nichts geändert mit den Kindern. Das haben wir vorher auch gemacht. Kevin hasst es, Rasen zu mähen. Ja, das muss ich nicht mehr machen.
Das spricht jetzt nicht für neue Rollenbilder. Das ist jetzt nicht so praktisch.
Dafür mache ich immer die Wäsche, ja, was sonst ja die Mama macht. Also tatsächlich, ja, ein bisschen klassisches Bild ist es geworden, weil Kevin ist zu Hause geblieben, aus diesem ganz klassischen Grund Geld. Und damit hatte er tatsächlich auch ein bisschen mehr die Mutterrolle, weil er auch einfach viel mehr Zeit natürlich mit unserem Kind und jetzt auch mittlerweile den Kindern verbracht hat. Das stimmt
und
schon.
Dafür werbe ich aber auch tatsächlich immer auf unserem Blog und auf Instagram, dass Mama ein Gefühl ist. Und das kann man auch auf Papa umwandeln. Das generell Elternsein ist ein Gefühl. Und dazu habe ich ganz spannenderweise gerade ein YouTube-Video auch gesehen von Mai, ich weiß nicht, wie sie weiter heißt, das ist eine Chemikerin, die macht YouTube.
MyLab.
Wie?
MyLab.
Ja, genau. Auf Instagram heißt die MyThink, genau. Und sie hat gerade ein Video dazu rausgebracht, weil sie eben wieder arbeiten geht und ihr Mann ist der zu Hause ist. Und da gibt es auch eine Dokumentation auf Netflix und da wurden die Gehirne untersucht von heterosexuellen Paaren und auch dann von homosexuellen Paaren. Da wurden dann auch die Chemikalien im Körper und die Hormone wurden gemessen. Dann wurde am Ende war ganz klar, dass der Mann in einer homosexuellen Beziehung, der mehr zu Hause ist, gleichzustellen ist mit der Mutter, die in einer klassischen Beziehung zu Hause ist oder eben aber auch in einer heterosexuellen der Vater, der zu Hause bleibt. Also tatsächlich hat man festgestellt, dass es nichts mit einem weiblichen oder männlichen Körper zu tun hat oder mit Mann und Frau, sondern es ist tatsächlich, dass die Person, die am meisten Zeit mit dem Kind verbringt, am Ende auch mit dem, wenn man jetzt vom klassischen Bild ausgeht, der klassischen Mama dann gleichzustellen ist. Und das fand ich ganz spannend. Also, dass es nicht nur ich jetzt ist, der da irgendwie, weil es sich schön anfühlt und irgendwie bei uns funktioniert, sagt man was ein Gefühl, sondern es gibt tatsächlich mittlerweile auch wissenschaftliche Studien, das beweisen und belegen, dass tatsächlich das nichts mit Mann und Frau zu tun hat, sondern tatsächlich ja, der Körper sich verändert für den Menschen, der einfach dann am Ende die meiste Zeit mit den Kindern verbringt. Und so durch haben sich natürlich auch in der Beziehung und zu den Kindern auch ganz klassische Dinge entwickelt, wie dass René einfach irgendwie es leichter hat, die Kinder um etwas zu bitten und sie machen es dann und ich mit unseren Kindern uns eher mal reibe, weil genau. Es halt knallt. So, ne? So, ich bin halt die Mama.
Genau. Also, aber auch bei uns passiert ist, was ganz spannend war, war, dass unsere Tochter zu uns kam mit 8 Monaten und die hatte zu der Zeit keinen Kontakt zu ihrer eigenen Mutter. Sie war noch nicht in der Kita, das heißt, sie hat eigentlich nichts rundherum erlebt, wo andere Kinder Mama geschrien haben. Und als sie anfing zu sprechen, sagte sie von vornherein ganz kategorisch zu Kevin, Mama. Kevin war von Anfang an Mama.
Ja.
Ich war Papa und er war Mama.
Genau, und unser Sohn, das habe ich auch am Anfang des Podcasts gesagt, hat ja Papa und Papi gesagt. Das heißt, er hat auch den Begriff Mama nicht benutzt.
Aber sie hat das ganz instinktiv, hat sie Kevin Mama genannt. Das führt ziemlich lange, ne? Für ein paar Monate.
Ja.
Bis irgendwann auch zu Papa und Papi gewechselt ist. Ja, also wenn wir die klassischen Rollen betrachten, dann ist Kevin tatsächlich ein bisschen mehr die Mama bei uns. Also unsere Tochter möchte dann tendenziell auch von ihm ins Bett gebracht werden, wobei das ändert sich gerade auch langsam mal.
Weil wir halt durch Corona natürlich auch René einfach viel, viel mehr zu Hause ist und dadurch auch da sich das ein bisschen jetzt wiederum verändert.
Ich dann bin dann mal der strengere oder konsequentere, das klingt besser. Und deswegen manchmal reicht es dann bei mir, wenn ich die Augenbraue hochziehe, dann stehen sie stramm. Und bei Kevin muss dann echt kämpfen und kämpfen, dass sie die Zähne putzen. Das ist dann manchmal ein bisschen unfair, aber naja, Gott, so ist das Leben halt.
Gut. Also das heißt, im Grunde seid ihr ja eine ganz normale Familie, auch mit allen Klischees, sage ich mal in Anführungszeichen, die es gibt, ne? wie andere Familien auch.
Ja.
Trotzdem vermute ich mal, dass es sicher auch Unterschiede gibt, oder? Zu anderen Familien.
Ja, das ist aber eigentlich, das tritt echt einfach total in den Hintergrund. Also...
Na, was meinst du denn jetzt genau mit den Unterschieden? Meinst du jetzt wirklich so rollenmäßig wir miteinander oder meinst du jetzt tatsächlich einfach dem Fakt geschuldet, dass unsere Kinder eine leibliche Familie haben und wir das Jugendamt mit im Boot quasi sitzen haben? Also was genau, worauf zielt die Frage genau raus?
Einfach nur, ob man Unterschiede spürt oder vielleicht auch tatsächlich irgendwie von der Außenwahrnehmung von anderen. Also, dass man da immer irgendwie... ich sag mal, so ein Paradiesvogel-Faktor hat oder ob das total normal ist, auch so, wie man sich gibt und fühlt und von den anderen angenommen wird.
Ja und nein, wir sind was Besonderes, klar, im Dorf, aber das ist auch einfach so eine Frage der Gewohnheit. Ja, also es ist, glaube ich, auch so, wie Schule früher halt ein Paradiesvogel generell gewesen wären. Heute, wenn 2 Männer sich küssen, ja, man läuft in Frankfurt über die Zeil, 2 Männer küssen sich, da guckt keiner mehr hin, ist nichts Besonderes. Und so ähnlich ist es hier auch. Wir wohnen auf dem Dorf, uns kennt uns auch jeder hier und es schätzen uns auch alle. Und was natürlich immer mal wieder passiert ist, wenn ich mit meinem Kind irgendwo unterwegs bin und dann begegnet uns jemand Fremdes und sagt so, und wo ist denn die Mama? Sowas passiert halt, ja, weil natürlich aber das klassische Bild gesucht wird, weil man es einfach so kennt.
Genau, das passiert aber ja auch mir und Flo wahrscheinlich, also immer noch, ne? Also wenn wir jetzt mal ohne Mutter irgendwie unterwegs sind.
Genau, und dann sage ich halt, Mama haben wir nicht, aber der Papi, der kommt gleich hier um die Ecke und da gibt es zwar ganz kurz betretene Gesichter oder kurzes Schütteln und die meisten sind dann aber wirklich ganz, ganz positiv. Manche entschuldigen sich auch und neulich haben wir auch jemanden begegnet, der sagt auch, oh, es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, bis ich es geschnallt habe. Da habe ich auch gesagt, das ist überhaupt kein Thema. Ist ja auch nicht halt das, was einem so jeden Tag begegnet. Aber das muss ich sagen, das, wie gesagt, tritt einfach immer mehr in den Hintergrund.
Und das liegt aber auch, glaube ich, tatsächlich mit daran, dass wir von Anfang an sehr selbstverständlich mit uns umgegangen sind. Also schon immer mit unserer Liebe hier in der Kleinstadt, dass wir uns nie versteckt haben und auch mit unseren Kindern. Wir haben uns nie versteckt und sind da einfach sehr offen damit umgegangen. Und dadurch nehmen wir, glaube ich, auch vielen Menschen einfach den Wind aus den Segeln. Wir gehen immer offen ins Gespräch mit den Menschen, wenn sie fragen. Wir verheimlichen da nichts, ne? Also, und ich glaube, das hilft den Menschen dann eben auch, diesem immer noch neuen Bild da offener entgegenzutreten. Und deswegen habe ich ja auch am Ende diesen Instagram-Kanal so intensiv angefangen zu betreiben und den Blog auch so intensiv gepflegt, weil genau das wir einfach gemerkt haben, dass da, obwohl es gar nicht mehr unbedingt so selten ist, es trotzdem einfach immer eine Minderheit bleibt, weil einfach die zahlenmäßig es nicht so viele homosexuelle Männer gibt und daher natürlich von denen auch nicht so viele Männer, die sich dann auch dazu entscheiden, Kinder aufzunehmen. Das heißt, es wird nie das Bild sein, das man in der Mehrheit sieht. Aber umso wichtiger ist es, glaube ich, dass wir uns zeigen, präsentieren in einer positiven Weise und dann auch offen damit umgehen. Genau. Und tatsächlich auch zum Thema Wahrnehmung, das hatte ich gestern wieder, dass ich habe vorgestern nur so ein Bild gepostet auf Instagram und dann haben mich ein paar Follower angeschrieben, die dann, also Mütter, die mit ihren Kindern unsere Story geguckt haben oder das Bild geschaut haben und dann kam jetzt wirklich die letzten Tage vermehrt, dass dann die Kinder wohl sagten zu ihrer Mama, guck mal, der Mama und der Papa. Also auch da, die Kinder haben da so eine völlig verständliche Weise damit umzugehen, ohne dass die Mütter irgendwie was vorgeben oder so. Sie schauen sich das einfach an und auch da wieder das Gefühl wird transportiert und ja, das ist schön. Daher gesehen haben wir tatsächlich
durch. Also bei uns auf dem Dorf war es sogar so, dass dann Eingeweihte mitgefiebert haben, bis dann mein Sohn endlich da war. Wir haben eine Bäckerei, eine ganz tolle, und die Bäckerin ist eine ganz herzliche, und die, als wir das erste Mal dann ganz stolz mit unserem Sohn einkaufen gegangen sind zum Bäcker, und dann kam sie rausgeschossen hinter der Theke mit einem Hörnchen in der Hand und sagte, da bist du endlich, wir haben schon so auf dich gewartet. Also es war ganz süß, war ganz rührend, und es treibt mein Mann gerade immer noch die Tränen in die Augen. Ja, Entschuldigung. Also, wir sind auch echt beschenkt hier, wir haben einfach eine ganz, ganz tolle Umgebung hier, auch hier die Nachbarschaft allein in unserer Straße. Wir haben gepoltert. Ich habe gesagt, ich will einen ganz normalen Polterabend haben. Und dann hingen auch Wäscheleien über der Straße mit der Kinderwäsche, wie das bei uns hier in Hessen üblich ist. Ja, und es hat ja auch funktioniert. Wir hatten ja auch bald drauf unser Kind. Also wir haben da einfach ein ganz, ganz tolles Umfeld auch. Wir haben da nie irgendwelche Probleme und nie irgendwelche Anfeindungen in unserem direkten Umfeld.
Da gibt es auch tatsächlich auch da kann man auch jetzt gar nicht sagen, dass diese Altersgruppe ist. Da haben wir tatsächlich durchweg so ein Glück. Wir haben einen Wochenmarkt und da haben wir den einen Bauern, zu dem wir mal einkaufen gehen, und die sind tatsächlich, also die ältere Generation, was werden die sein, 70?
Nein.
Der Bauer, der Kartoffelbauer? Ist der älter oder jünger?
Irgendwie. Ist ja aber so ein grobschlächtiger, so, da denken wir so,
genau, so ein der Bauer, das umgeht, aber, und dann denkt man so, oh, ne, wie überhaupt nicht. Von Anfang an, auch er hatte sogar, glaube ich, am Anfang immer ganz feuchte Augen und war immer ganz stolz und immer ganz froh und hat gesagt, wie toll sich unser Sohn entwickelt. Und ja.
Also im Grunde genommen kann man schon sagen, nieder mit Begrifflichkeiten, hoch mit den Gefühlen.
Ganz absolut. Sehr schön gesagt.
Sehr, ja.
Ja. Na, ihr habt jetzt nach 3 Jahren habt ihr euch ja dann für ein zweites Pflegekind entschieden. Und wir haben jetzt vorhin schon über Rollenverteilung einerseits gesprochen, aber der Familienalltag ist ja, wie hat er sich verändert? Weil ihr seid ja dann 4 Köpfe und ja, das wirbelt ja alles durcheinander.
Man sagt ja gerne, ein Kind ist kein Kind, ne?
Genau. Was ein dämlicher Satz.
Also wir hatten in der Nachbarschaft auch einen jungen Vater, die haben ein zweites bekommen, der sagte, ey, das ist, als hättest du 5, das ist die Hölle. Sagt er, mach das bloß nicht.
Und so Tage haben wir natürlich, an denen wir denken, um Himmels Willen.
Also wir haben vorher gesagt so, ey, komm, das kriegen wir hin, wir wissen jetzt, wie das läuft. Und haben aber auch im gleichen Atemzug gesagt, aber wahrscheinlich wird es trotzdem ganz anders. Und so war es auch. Also als die Tochter dazu kam, das hat schon nochmal echt alles auf den Kopf gestellt. Ganz komisch.
Naja gut, auf der einen Seite war es halt wirklich so, dass wir wieder bei Null angefangen haben. Weil unser Sohn war ja nun schon 3,5, als er zu uns kam. Das heißt, diese ganze Baby-Kleinkind-Phase von 8 Monaten, die unsere Tochter alt war, als sie zu uns kam, bis hin zu jetzt, wo sie 2,5 ist, die kannten wir ja nun gar nicht. Das heißt, wir haben tatsächlich wieder von vorne angefangen mit
Schlaflosigkeit.
Stillen, Schlaflosigkeit. Wir waren mit unserem Sohn bei den Windeln schon raus. Gut, der hat am Ende noch Windeln getragen, aber also das kannten wir. Aber trotzdem fingen wir da wieder mit an, wie gesagt, die nachts wach werden, die Flasche geben, der Mittagsschlaf, nicht sprechen, nicht laufen können, so diese ganzen Sachen. Und dann kommt halt dazu, sie ist halt ein Mädchen.
Die gibt es halt einfach.
Die gibt es halt A, Vollgas mit der Entwicklung, und B, hat die halt nochmal einen ganz anderen Dickschädel als unseren Sohn, was bestimmt auch nochmal charakterlich irgendwie bedingt ist, aber ja, die hat echt Feuer, und das hat natürlich unseren Alltag einmal komplett umgeworfen.
Und vorher war es zum Beispiel so schön bequem, nach dem Abendessen hat man sich anguckt und hat gesagt, du oder ich, ja, und dann hat einer das Kind hochgebracht, der andere hat dann aufgeräumt, hat sich nochmal auf die Couch gelegt oder so. Ja, das wollte natürlich passieren, ne? Heute heißt ja nur noch, wer wen, ja, dann wird gespielt und abgewechselt meistens.
Ganz selten mal gönnen wir uns mal Kinder ins Bett, geh frei, dass dann einer mal beide ins Bett bringt.
Ja.
Aber ja, natürlich, also ne, gerade wenn dann auch dann René arbeiten ist und dann 3-4 Tage am Stück weg ist und ich mit beiden alleine bin, dann ist das echt auch eine Herausforderung. Ja,
stimmt.
Also jetzt gut, mittlerweile, wie gesagt, wird unsere Tochter auch schon älter, aber gerade am Anfang, dass sie dann nur getragen werden wollte oder auch nur getragen werden konnte und dann unser Sohn auch so viel zurückstecken musste, was er jetzt ja auch gar nicht gewohnt war, das war auch nicht nur schön. Ne?
Aber also, da an der Stelle wiederum ist es so schön zu beobachten, dass es sich dann wieder angleicht, nämlich wie bei allen Eltern.
Ja. Ja,
das ist genau dann, das ist ja genau der Stress, den alle haben. Ja, dass der Große wurde dann auch wieder Baby, der fing dann an, wieder rumzukrabbeln, wo du dich schnell fertig machen wolltest und dass er kommt, kannst du dich jetzt schon mal anziehen? Nee, da ist er auch rumgekrabbelt, wollte angezogen werden. Und das sind dann wieder so die vielen Dinge, die wir natürlich auch im Gespräch mit anderen Müttern im Kindergarten, der Kita oder Schule dann auch später uns genauso austauschen. Und dann ist es wieder so schön zu sehen, dass es bei uns genauso ist wie bei allen anderen auch. Aber es war ganz schön anstrengend, es war nochmal eine Umstellung und das hat echt, würde man sagen, so ein gesundes Jahr gedauert.
Mhm.
Und auch für uns als Paar wieder, also das ist ja auch nochmal, ne? Weil die Erziehung dann bei der Kleinen auch nochmal anders ist und dann nochmal ganz andere Felder angetestet werden. Und auch da muss man sich als Paar dann, als Elternpaar wieder finden und justieren, fein justieren. Und da hat es auch echt manchmal ganz schön gerumpelt zwischen uns beiden. Also auch da... Da kann ich das auch wieder so alles nachvollziehen, was ich dann sonst so bei anderen Paaren erlebt habe. Und auch da unterscheiden wir uns dann wieder nicht. Und das war schon echt eine Herausforderung. Aber das hat nach einem Jahr, muss ich sagen, hat sich jetzt wieder ganz gut eingetunt. Und wenn man dann wieder denkt, so ja, jetzt haben wir wieder alles im Griff und dann kommt wieder die nächste Phase, das heißt immer so schön, es ist nur eine Phase. Eines oder beide Kinder und dann geht es wieder von vorne los. Aber dann immer alles zusehends etwas smoother hier.
Richtig, richtig. Also bei mir in der Tür steht hier schon gerade mein Sohn, der wild winkend irgendwie auf den Rechner weist, den er haben will. Irgendwie steht Homeschooling bei uns an. Aber ich muss trotzdem noch einmal ganz kurz zum Schluss. Also wir haben ja gesagt, ihr ziert gerade die aktuelle Ausgabe von Men's Health Dad zu viert. Finde ich übrigens total super, dass das geklappt hat. Im Heft gibt es auch eine Geschichte, die sozusagen nochmal ganz kurz abreißt, so wie ihr als Familie überhaupt, wie sich das entwickelt hat.
Ja.
Und wer da jetzt so ein bisschen Blut geleckt hat, sage ich mal, und auch bei Instagram nicht genug kriegen kann, der, und jetzt spoilere ich mal ein bisschen, kann ja ab Juni auch noch mehr von euch lesen. Nämlich ein
Buch. Ab dem 16.06., ab dem 16. Juni kommt unser Buch raus, Papa, Papi, Kind, warum Familie auch anders geht.
Für alle, die Angst haben, dass sie es nicht kriegen, das kann man sogar schon bestellen jetzt.
Genau.
Vorbestellen.
Ja, kannst du vorbestellen.
Ja.
Okay, und da steht nochmal ganz ausführlich sozusagen die ersten 9 Monate eurer Schwangerschaft bis zur Geburt eures zweiten Kindes sozusagen.
Bis heute.
Genau. Eigentlich unser komplettes Podcast-Gespräch steht intensiv drin, wie wir uns kennengelernt haben, welche Möglichkeiten es für uns gab, warum wir uns dann am Ende für Pflege entschieden haben, genau. Die Schwangerschaft, die Vorbereitung.
Und auch nochmal so diese Gemeinsamkeiten zu anderen, die Unterschiede zu genau. anderen, was es schwierig gemacht hat, was
genau und ganz besonders war. Und ganz besonders aber tatsächlich beleuchten wir auch nochmal das Thema Pflegefamilie, besonders auch im Umgang mit der Herkunftsfamilie. Das da berichten wir auch noch ein bisschen drüber.
Auch das und auch einfach generell die modernen Familienbilder und die Vielfältigkeit und dass es das klassische Familienbild Mama, Papa, Kind immer geben wird, aber es einfach um ein Vielfaches jetzt erweitert ist.
Okay. Und ihr habt das tatsächlich zu zweit geschrieben. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass nur einer es geschrieben hat, sondern ihr wart da beide 50-50 dran beteiligt.
Genau.
Genau.
Was ja auch spannend ist, dann beide Stimmen zu haben.
Ja, genau. Genau, richtig.
Eine letzte Frage hätte ich noch. Eine allerletzte, und zwar, das ist unsere Frage, die immer gefragt wird in den letzten Minuten. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, wir haben ja eine echte Papas-Playlist auf Spotify. Neben unseren Podcast-Folgen gibt es noch eine Musikliste und die befüllen wir quasi von Folge zu Folge immer, weil wir denken, so Musik, das gehört einfach zum Leben. Und insofern, meine Frage an euch, welchen Song sollen wir mit dieser Podcast-Folge mit euch auf die Liste setzen?
Ja. Someone You Loved. Und zwar ist das ein Lied, das René mit in seinem Klavierunterricht angefangen hat zu lernen und ich mit meinem Gesang, mit meiner Gesangslehrerin gesungen habe. Und wir singen das immer zusammen und unsere Kinder mittlerweile springen dann noch dazu. Und wenn es im Radio läuft, kommt dann unsere Tochter und sagt, da ist das Lied. Und das ist mittlerweile tatsächlich so ein bisschen so unser Familienlied geworden, dass wir tatsächlich zusammen und dann auch trällern. Deswegen passt das, finde ich, ganz gut.
Also Hymne.
Mega.
Es hat noch nie jemand so schnell auf diese Frage geantwortet.
Nee. Ich absolut nicht. Also Someone You Love von, wer war das nochmal?
Luis Cavalli.
Okay.
Oder ich weiß nicht.
Ja, genau.
Ja, der Papa am Klavier und der Papi singt und die Kinder stimmen dann mit ein, genau. Brüllen irgendwas.
Sonst gäbe es noch. Ja, ist okay. Ja. Es gäbe noch mehr Lieder, aber ja, genau, das ist ja.
Genau, und die anderen Lieder sparen wir uns einfach auf, wenn ihr vielleicht das dritte Kind dann habt und wir uns nochmal in diesem Podcast wiederhören.
genau.
Okay, gut.
Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank, dass wir euch leider nicht persönlich treffen konnten, aber zumindest sprechen konnten.
Vielen Dank an euch.
Vielen Dank für die Einladung.
Das Persönliche holen wir hoffentlich bald nach. Und solange lesen wir einfach euer Buch.
Auf jeden Fall.
Das hoffe ich.
Vielen Dank für euren Besuch. Ne?
Vielen lieben Dank.
Macht's gut.
Bis bald. Tschüss.